Herr Doldinger, wenn man Sonntagabend den Fernseher anmacht, dann hört man natürlich eine Melodie von Ihnen, dann guckt ganz Fernsehdeutschland den Tatort. Gucken Sie den eigentlich auch?
Gelegentlich schon mal. Also wenn, vor allem, wenn Schauspieler mit im Boot sitzen, die ich kenne. Also ich habe natürlich in frühen Jahren sehr oft mir den Tatort angeschaut, als zum Beispiel Manfred Krug noch eine entscheidende Figur war. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich eher Konsument von Sendungen, die, was weiß ich, wie Kulturzeit vom Dreisat oder, also ich bin nicht so ein großer Krimi-Fan. Ich habe zwar immer gerne Krimis vertont und eben auch Titelmusik geschrieben, zum Beispiel Ein Fall für zwei oder Alles außer Mord oder so, waren ja immer Projekte, an denen ich auch gearbeitet habe. Aber ansonsten als Konsument bin ich eigentlich eher auch für Sendungen, in denen gesprochen wird, in denen man sich über unsere Kultur unterhält und dieses und jenes und wo eben auch Musik vorkommt.
Das ist ein wunderbares Stichwort gleich am Anfang, weil in der Tat ließe sich, nehmen wir mal an, man wollte eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik schreiben oder eine Geschichte insgesamt, in der eben auch Kultur und Kulturpolitik oder Kulturleben vorkommt, dann würde man unweigerlich an mehreren Ecken, an entscheidenden Ecken, darüber wollen wir ja auch reden, auf Ihren Namen stoßen. Ist Ihnen das eigentlich klar? Also sowas wie beim Autorenfilm. Da stolpert man vielleicht auch, denkt man gar nicht zuerst dran, über Klaus Doldinger natürlich. Dann über den Jazz natürlich. Etwas, was sozusagen ja auch die Grenzen einer engen Bundesrepublik geweitet hat, mit Passport, über die Grenzen hinaus, immer wieder neue Einflüsse aufgenommen. Dann, naja, bis ins Fernsehen natürlich. Sie haben schon die Fernsehserien zum Teil aufgezählt, aber das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was Sie alles gemacht haben. Also man könnte an Ihrer Musik entlang diese Geschichte gut erzählen. Ist Ihnen das eigentlich klar?
Ach Gott, ich habe da eigentlich nie so drüber nachgedacht. Also ich habe die Dinge auf mich zukommen lassen und das war schon sehr früh, dass ich angesprochen wurde von Regisseuren, die Musik von mir haben wollten oder Produzenten. Aber es hat sich immer zufällig ergeben. Also ich muss sagen, ich war nicht so, also mein Hauptinteresse galt eigentlich immer dem Live-Spielen. Eine Band zu haben und Konzerte zu spielen und Platten aufzunehmen, das war mein Hauptinteresse. Und dass sich daraus dann ergeben hat, dass gewisse Regisseure auf mich zukamen in frühen Jahren, also der erste war zum Beispiel der Klaus Lemke, dann kam schon Volker Schlöndorff und später Margarete von Trotta oder Geisendörfer und so viel, dann kam der Wolfgang Petersen 1973 war es, glaube ich, auf mich zu. Also es waren immer wieder solche Sachen, wo Leute mich ansprachen. Hör mal, ich habe dich gerade gehört von deinem neuesten Album. Hast du nicht Lust, mal was für mich zu komponieren? Und am Anfang, ich war ja kein studierter Komponist, sondern ich habe Klavier, Klassik studiert in ganz frühen Jahren und habe dann später eben mir viele Dinge angeeignet, im Studium natürlich, Musikwissenschaften und Tonmeisterstudium, da hat sich vieles natürlich ergeben, aber als Komponist war ich eigentlich immer mehr aus mir heraus derjenige, der das eben selber bewegen musste, also nichts, was ich studiert hatte, sondern was sich intuitiv dann ergeben hat aus dem, was, sagen wir mal, so ein Drehbuch mir gesagt hat und die Szenen, wenn ich beim Dreh manchmal dabei war, das hat mich alles auch inspiriert natürlich und so haben sich dann die Musiken halt auch ergeben.
Dieser Anfang vom Jazz, diese Wurzel sozusagen, diese Quelle, dass das immer der erste Schritt war, das ist natürlich ganz interessant, weil das zieht sich natürlich dann auch so durch. Ich habe gelesen, dass, also vielleicht zwei, drei Sachen biografisch mal vorweg, Sie sind in Berlin geboren, Sie haben eine Zeit lang mit Ihrer Familie als Kind in Wien gelebt, sind dann zu Kriegsende in den letzten Tagen oder kurz danach, wenn ich das richtig sehe, nach München geflohen mit Ihrer Mutter. Und dann aber später nach Düsseldorf gezogen und haben da am Konservatorium gleich mit der Musik angefangen. Ich habe gelesen, dass in München oder in Bayern zumindest es sowas wie eine Initialzündung gab, was die Musik anging. Das muss ja eine Szene gewesen sein, die Sie als Kind erlebt haben, als Sie GIs beim Jazzspielen erlebt haben. Mögen Sie das mal erzählen?
Es war eigentlich so, dass ich als Kind in Wien gelebt habe, ging dort auch zur Schule. 1945, zu Kriegsende, mussten wir dann eine Flucht antreten. Meine Mutter, mein Bruder und ich auf dem offenen LKW sind wir nach Bayern geflohen, weil kein Mensch wusste, wo man eigentlich hin sollte. Und die russische Armee stand ja kurz vor den Toren von Wien. Und somit landeten wir dann in Schrobenhausen, Oberbayern. Und bei einem vermeintlichen Onkel, das war alles improvisiert, der wusste natürlich nichts von seinem Glück, wer da auf ihn zukommt. Und so, somit wohnten wir dann ein halbes Jahr dort. Und da im Nachbargebäude, einem Gasthof, fing dann wenige Tage nach Kriegsende eine Band an, auch zu proben. Und das war das erste Mal, dass ich etwas hören konnte, was mit Jazz zu tun hatte. Denn man muss sich mal vorstellen, im Dritten Reich im Radio wurde ja nur Schlagermusik oder Märsche oder Operettenmusik und Klassik natürlich auch gespielt, aber nichts, was mit Jazz zu tun hatte. In Wien schon mal gar nicht. Also insofern war das ein tolles Erlebnis, plötzlich Leute zu hören, die da frei weg musizieren konnten, mit Trompete, Klarinette und Schlagzeug und Kontrabass und Klavier und so querbeet und in einem Stil, der eben Swing beinhaltete und den Blues. Und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, das mich dann als Kind nicht mehr losgelassen hat. Später, als wir dann in Düsseldorf lebten, hatte ich das große Glück, auch gleich fähige Musiker kennenzulernen. Da gab es einen sogenannten Hotclub, da traf man sich alle 14 Tage nur, um Schallplatten gemeinsam zu hören. Und zwar, da gab es ja noch nichts dergleichen, sondern da waren Jazzfans beieinander, die dann auch mal einen Vortrag hielten über, was weiß ich, Louis Armstrong oder Big Spiderbeck oder Sidney Bechet und Fats Waller und die großen Heroes der frühen Jazztage. Und somit vertiefte sich dann auch natürlich mein Verständnis, zumal ich dann auch in diesem Hotclub auch Leute meines Alters, wir waren dann damals alle so 16, 17 Jahre alt, die dann auch musizieren wollten und Instrumente spielten. Und somit haben wir dann sehr früh auch eine Band gegründet. Das waren die Düsseldorfer Feetwarmers, das war eine Dixieland-Band. Und wir haben also wirklich uns sehr dem traditionellen Jazz zugewandt und haben dann auch 1955 unsere erste Platte aufgenommen, hatten auch schon Konzerte gespielt in diesen Jahren und daraus hat sich vieles entwickelt. Nach dem Abitur habe ich natürlich dann auch erstmal musiziert mit verschiedenen Profibands. Damals gab es in Deutschland auch einige Clubs, zum Beispiel in Düsseldorf gab es drei Nightclubs, wo tagtäglich Jazz gespielt wurde. In Hamburg gab es zum Beispiel das Barett. Und auf der Reeperbahn gab es dann auch mal ein New Orleans. Also es gab überall solche Nightclubs, wo man spielen konnte. Und das war auch mit einem Moment, das mich auch im Bereich Jazz eigentlich dann doch sehr geprägt hat.
Ja, das zieht sich ja von diesem Erlebnis dann ein bisschen durch, was Sie erlebt, also was Sie hatten. Nun kam natürlich auch Ihre immense musikalische Begabung noch dazu, dass Sie nicht nur das hören konnten oder vielleicht dem tiefer nachspüren konnten, sondern auch diese Musik selbst praktizieren konnten. Waren Ihre Eltern begeistert davon? Die haben ja vielleicht auch Ihr Talent oder sicher Ihr Talent erkannt, aber die hätten ja vielleicht auch dann, ich stelle mir die Zeiten ungefähr vor, andere Pläne für Sie gehabt, womöglich eine klassische Musikerlaufbahn?
Nein, nein, mein Vater träumte natürlich davon, dass ich genau wie er Diplom-Ingenieur geworden wäre und einem praktischen Beruf nachgegangen wäre. Also das hat mein Vater natürlich sehr enttäuscht. Und damit gab es natürlich auch Auseinandersetzungen mit der Familie, die gar nicht sehen wollten, dass ich Musiker werden wollte. Aber ich bin halt meinen eigenen Weg gegangen. Und die Welt der Technologie fand ich auch interessant, aber das Spielen mit anderen Musikern zusammen auf der Bühne zu stehen oder im Nightclub zu spielen, das war durch nichts zu ersetzen. Und somit habe ich nach dem Abitur, also ein Jahr lang, erstmal mit Profibands gespielt. Dann habe ich ein Studium angefangen, hatte aber nebenbei, also Musikwissenschaften etc., habe aber nebenbei dann schon meine eigene Band gegründet, das Klaus-Doldinger Quartett. Und 1962 sprach mich damals ein junger Mann an, der hieß Sigi Loch. Dessen erster Künstler war ich und er war mein erster und letzter Produzent. Der hat dann also das erste Album, das 1963 rauskam, rausgebracht mit meinem damaligen Quartett, Klaus-Doldinger Quartett, Jazz Made in Germany.
Ja, und das ist ja dann im Grunde auch bezeichnend, Jazz Made in Germany. Klaus Doldinger, das ist ja, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen salopp, unser Mann beim Jazz. Das kann man, glaube ich, so sagen, wie man das früher sagte, unser Mann in Hollywood oder so. Vielen Menschen würde sofort ihr Name einfallen dazu für dieses breite Spektrum, was ja auch Jazz über die Jahrzehnte hatte. Wir kommen da später auch noch drauf zu sprechen. Aber ich möchte noch einmal einhaken bei diesem Impuls nach dem Krieg. Man kann sich das auch als Jüngerer, ich bin ja natürlich um einiges jünger, aber wenn man überlegt, was Musik auch von jungen Leuten ist, dann kommt man immer schnell zur Rockmusik oder zur Popmusik oder zum Rock'n'Roll. Aber das sind ja Zeiten vor dem Rock'n'Roll. War Jazz die große Freiheit damals?
Ja, absolut, klar. Das war ja, sagen wir mal, aus der politischen Entwicklung heraus des Dritten Reichs, waren wir ja eine neue Generation. Das ist eigentlich nur, sagen wir mal, wir fühlten uns wie später die Punk-Leute. Denn wir hatten anzukämpfen gegen die Väter und Großväter, und für die der Jazz eigentlich nur eine Art Negermusik war. Und was wollt ihr damit eigentlich? Und denen das, weiß Gott, sehr zuwider war, dass da junge Leute plötzlich Jazz spielten. Und ich muss schon sagen, das war mit heutigen Verhältnissen überhaupt nicht vergleichbar. Und wir haben uns da, es hat auch einen inspiriert, natürlich zu seiner Sache zu stehen und mit voller Begeisterung zu musizieren. Also ich glaube, da kam vieles damit hinzu, genau aus dieser Ecke.
Sie haben ja schon erzählt, dass Sie ein Studium dann noch gemacht haben und Sie haben eine Tonmeisterausbildung. Das heißt, Sie hatten auch ein Handwerk immer im Hintergrund. War das so ein, wie soll ich sagen, eine Absicherung, die Sie sich überlegt hatten, oder war das so, dass Sie da rangingen und sagten, ich möchte lieber das ganze Geschäft verstehen, was hier vor sich geht? Wie ist das gewesen? Wie kommt der Tonmeister dazu?
Naja, also ein Tonmeister war und ist auch heute noch einer, ein Toningenieur, der aufnimmt. Und mich hat natürlich das schon, das technologische Element auch mit interessiert, wie man Musik aufnimmt, produziert etc. Und insofern habe ich das auch gerne studiert, zumal diese Abteilung beim Konservatorium, an dem ich Klavierunterricht hatte, von der Sechster an, also höhere Schule, war gleichbedeutend mit Einstieg in eine Musikerziehung am Konservatorium, aber ausschließlich klassische Musik. Selbst am Konservatorium an Jazzkurse oder dergleichen wagte man damals gar nicht zu denken, dass es da mal geben würde, sondern es war ausschließlich Klassik. Und ich habe das aber auch gerne gemacht, weil für mich war der Jazz eben das eigene Ding, was man aus sich selber raus entwickeln konnte, und die Klassik eben das, was man im Studium lernen konnte. Und auch, ich hatte auch das große Glück, gute Lehrer zu haben. Zum Beispiel einer meiner Lehrer in Sachen Harmonielehre war später ein berühmter zeitgenössischer Komponist, Jörg Bauer, der viel aufgeführt wurde und in diesen Jahren interessante Persönlichkeit war. Also ich muss schon sagen, dass ich das nicht als Widerstreit gegen die Klassik empfunden habe, Jazz zu spielen, sondern ein Zusammenwirken. Es geht ja immer um Musik. Und wenn man in der Lage ist, sich innerhalb des Jazz auch mit klassischen Elementen auseinanderzusetzen und die vielleicht sogar in seiner Musik zu verarbeiten, ist das eigentlich eher ein Vorteil. Also wenn man sich zum Beispiel mal für mich einer großer Komponist der amerikanischen Musikszene war ja George Gershwin, der viele Songs komponiert hat, die auch dann Standards wurden und beliebteste Jazzkomposition. Und da muss man sich aber vorstellen, dass der Gershwin ohne seine klassische Ausbildung wäre gar nicht denkbar gewesen. Also bei den großen Werken, die er geschrieben hat, wunderbar diese Togetherness. Und das war etwas, was bei vielen Leuten vielleicht gar nicht so im Bewusstsein ist, dass Jazz eigentlich natürlich ein Eigenleben hat und der Blues natürlich. Und ich habe das auch sehr genossen, eben originalen alten Jazz zu spielen, traditionellen Jazz. Ich habe ja auch in New Orleans ganz früh spielen dürfen und kannte auch viele und schätzte auch viele dieser Musiker. Aber diese andere Stufe, die auch noch möglich ist, eben dann mit einem Sinfonieorchester zu musizieren, das habe ich später dann auch umsetzen können und bin sehr glücklich, dass wir zum Beispiel jetzt zu meinem Geburtstag mal wieder eins meiner Werke in dieser Richtung aufführen können, das Jazz Concertino. Und ich hatte 2011 ein Album rausgebracht, das hieß Symphonic Project. Das ist eine Stunde lang meine Band und meine Musik zusammen mit Sinfonieorchester.
Also kein Widerspruch, sondern eher ja das, was Sie später ja auch in anderen Bereichen gemacht haben, so ein Grenzüberschreiten
Richtig.
ohne irgendwie Dünkel und ohne so ein, naja, ohne einen Widerspruch in dem Sinne zu empfinden. Ja,
Absolut, ja.
Sie haben das ja auch vorhin schon angedeutet, Jazz aus Deutschland, 1962 mit Sigi Loch produziert. Danach sind Sie, wenn ich das richtig sehe, in die Welt geschickt worden. Also mit diesem Album, aber vor allem mit Ihrer Musik, nämlich vom Goethe-Institut durch eine ganze Reihe von Ländern.
Ja.
Wie sind, oder auch natürlich vorher mit ihren anderen Jazz-Kombos, sagt man eigentlich gar nicht mehr, ne? Das ist, klingt so
Sagt
ein
man
bisschen,
schon noch.
klingt, ja, ich
Kann man
klinge,
sagen,
ich
ja.
es sollte nicht respektlos
Es
klingen.
ist nicht non grata.
Ja, okay, gut, das sollte es nicht klingen. Wie ist Ihnen das Publikum begegnet? Jungen Leuten aus Deutschland, die Jazz spielten, das war ja was ganz Besonderes. Wie ist das gewesen? War das eher so was, dass Sie die große, weite Welt eingeatmet haben, oder hatten Sie das Gefühl, Sie geben was was Deutsches, was Neues Deutsches ab an das Publikum. Wie ist das gewesen?
Also mir ist das nie so ganz bewusst geworden. Also ich habe mir nur mal etwas erzählen lassen, dass wir waren ja großen USA-Touren, auch dann nicht fürs Goethe-Institut, sondern für mein Plattenlabel Warner Music. Die haben uns dann schon mal so 2, 3 Monate auf USA-Tour geschickt. Und da wurden wir eigentlich sehr oft auch als amerikanische Band empfunden. Es ist eigenartig, also das Deutsche, zumal das in meiner Musik ja auch nicht hervorgekehrt wurde mit deutschen Texten, sondern wir machten ja Instrumentalmusik. Also es ist mir oft aufgefallen, dass wir, so wie die amerikanischen Kollegen, mit in der Szene empfunden wurden, waren dann Flashmaker of the Week und was weiß ich, im Billboard Magazine oder Downbeat Magazine und so. Und ich kannte ja auch den ganzen, erstens mal die Musiker sowieso, mit vielen war ich ja auch wirklich befreundet, bin es auch heute noch manchmal. Und dann aber auch mit den Journalisten, nicht wahr, die in der Szene ja eine große Rolle spielten. Insofern, also, und dann die Plattenfirma sowieso, das waren Nessie und Omid Oettingen, berühmte Produzenten von was weiß ich, Ray Charles, Sonny Rollins, ah, der war nicht dabei, aber Aretha Franklin zum Beispiel und John Coltrane und Sonny Stitt und diese ganzen großen Musiker, die waren alle, hatten auch was mit den beiden Brüdern türkischer Herkunft, Oettingen, mit denen ich auch dann befreundet war und deren Musikalität ich sehr schätzte und die wiederum aber auch ihr Auge geworfen hatten auf jenen Sigi Loch, der dann beauftragt wurde 1971, dieses Label, das dann später als Warner Music Label bekannt wurde, damals aber noch Kinney hieß, dann 1971 zu beginnen und ja, das durchzuziehen. Und ich war der erste deutsche Künstler, der bei denen oder von ihnen unter Vertrag genommen wurde.
Also spielte eigentlich sowas wie, dass man aus Deutschland kam, eine eher untergeordnete Rolle. Es ging eher darum, ob die Musik gut ist.
Ja, genau.
Ja.
Ich meine, man muss ja auch zu wissen, dass sagen wir, der Jazz insgesamt ja auch immer schon irgendwie auch international aufgestellt war. Warum haben viele der Jazzmusiker dann ihren Standort und Wohnort gewechselt, sind von den USA zum Beispiel nach Frankreich gezogen? Viele haben dann ja in Paris gelebt, nicht wahr? Und er hatte immer schon auch was Internationales und die frühen Tourneen großer Big Bands in den 20er Jahren, die fanden auch oft in Europa statt. Und das hatte auch ganz gewisse Gründe, weil, sagen wir mal, das Musikerleben in Amerika, das ja nun kulturell gesehen doch völlig differiert zu dem, was Europa darstellt. Da muss ich sagen, ist für einen Musiker das Leben unter diesem Aspekt eigentlich in Deutschland zum Beispiel angenehmer, weil bei uns die Kultur einen höheren Stellenwert hat und man auch leichter eigentlich überleben kann. Das ist in den USA eine verdammt schwierige Angelegenheit und man muss ja nur diese Bücher lesen, in denen dargestellt wird, zum Beispiel von meinem Quincy Jones oder Life Story von Billie Holiday oder so, was die so durchgemacht haben, allein auch durch ihre Hautfarbe sehr oft bedingt, was für Schwierigkeiten sich da auftaten, was man sich gar nicht vorstellen kann. Man empfindet ja Amerika immer so als, ja, oder zumindest hat man es lange so empfunden, als wäre das Paradies für den Jazz. Aber das war, weiß Gott, nicht so, sondern es war reines Business. Das ist auch heute noch so. Und unter dem kulturellen Aspekt haben die natürlich auch spielen können hier und da mal, aber das wird ja in Amerika nicht so allgemein gefördert, wie das in Europa, speziell in Deutschland der Fall ist.
Konnten Sie denn von Ihrer Musik von Anfang an leben?
Ich konnte eigentlich, hätte immer davon ganz gut leben können, ja. Ich muss allerdings dazu auch gestehen, dass ich ja sehr früh geheiratet habe, 1960. Da war ich gerade 24, meine spätere Frau war 21 und meine Frau hat eigentlich ganz gut verdient. Die war ein gefragtes Model, hatte ursprünglich meine kaufmännische Lehre gemacht und war sehr, sehr tüchtig in ihrer Tätigkeit. Und wir haben das gemeinsam, das Thema angegangen. Also insofern muss ich sagen, ich kam ja aus dem Beamtenhaushalt, meine Familie, mein Vater war Oberpostdirektor, Diplomingenieur, aber wir lebten in einem Postamt, muss man sich vorstellen. In der ersten Etage unten gab es Schalterbetrieb und was weiß ich, und mein Vater hatte, was weiß ich, 300 Lehrlinge unter sich und war für das Telefonwesen damals in Düsseldorf zuständig und das Telefonnetz dort aufgebaut. Und sein Traum wäre natürlich gewesen, dass ich ihm beruflich folge, aber dass ich nun ausgerechnet Musiker werden wollte, das konnte er nicht fassen. Und wir wohnten da in diesem Postamt, während meine Freundin, die ich ja schon 1955 kennenlernte, 5 Jahre vor der Verehelichung, die war damals noch, war noch in der Lehre in einem dem führenden Stoffgeschäft in Düsseldorf auf der Königsallee. Und ihre Mutter hatte sie wirklich sehr gut betreut die ganzen Jahre. Die war während des Krieges hat ja noch zwei Brüder, meine Inge, die lebten dann in Tirol lange Zeit, während der Kriegsjahre, und kamen nach Düsseldorf zurück. Und dann war der Vater tödlich verunglückt. Das war auch nochmal eine Tragödie eigentlich. Und die Frau, die nun gar keinen Beruf hatte, die Mutter meiner späteren Ehefrau, die hat das fertiggebracht, die Familie durchzubringen, indem sie beim Pharmaziegroßhandel arbeitete und dafür sorgte, dass die Kinder was zu essen hatten. Was sie allerdings hatte, im Gegensatz zu meinen Eltern, sie hatten ein Haus. Denn der Vater meiner späteren Frau, der war Kunstschmieden, war auch Musikant, der spielte Gitarre. Beck hieß der. Und ich habe ihn leider natürlich nicht mehr kennengelernt, weil der ist zu Kriegsende auf einem Fahrrad fahrend tödlich verunglückt, weil er über eine Brücke fuhr, die plötzlich nicht mehr da war. Und das war für die Familie eine große Herausforderung. Aber für mich, der ich dann in diesem Beamtenmilieu aufwuchs und später eben glücklich war, dass ich eine Freundin hatte, die ich dann auch heiratete, war das auch ganz toll, plötzlich in einem eigenen vier Wänden leben zu dürfen, die der Vater, der tödlich verunglückt war, erarbeitet hatte. Also das war auch eine Schicksalswendung, die ganz wunderbar war. Das wurde mir viel später erst bewusst, aber das war die Realität. Und ich bin sehr glücklich, dass das Leben sich dann bei uns beiden dann so positiv entwickelt hat. Die Kinder kamen ja erst 10 Jahre später. Noch heute sind wir sehr glücklich, dass wir zwei Schwiegersöhne haben und 5 Enkel mit unseren beiden Töchtern. Und unser Sohn ist Filmemacher, lebt in New York und ist seinen eigenen Weg auch immer gegangen, was ich ganz toll finde. Und Gott sei Dank hat er auch seinen Weg gefunden des Ausdrucks, nämlich über Bildformate. Und als Filmregisseur und Kameramann hat man natürlich seine eigenen Vorstellungen. Er ist auch sehr musikalisch, aber er hat ausgerechnet diesen Weg gewählt. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass er da seine eigenen Dinge auch durchziehen kann, der Nikolaus Doldinger.
Ja, das ist natürlich, da zieht sich dann natürlich auch so ein bisschen so ein Geist durch aus dieser, na sagen wir mal, schicksalhaften Wendung, die Sie gesagt haben. Ja, so ein bisschen der Geist, Sie wirken positiv dem Leben zugewandt. Ein bisschen
Natürlich, wir waren.
Glück braucht man, aber
Ja,
das
klar,
kriegt man irgendwie schon hin, so
ich
denkt
habe
man,
zum
oder?
Beispiel auch immer sehr begrüßt, dass unsere Töchter zum Beispiel auch ihren eigenen Weg gegangen sind. Die eine ist Psychologin geworden, die andere ist die Juristin, die war viele Jahre auch bei Disney und hat aber dann, als sie geheiratet hat, dann, und mittlerweile hat sie auch zwei wunderbare Kinder, ich liebe unsere Enkel ja auch über alles, und es ist auch so wunderbar, mit den jungen Menschen so im Kontakt zu bleiben über Enkel. Aber diese Tochter zum Beispiel hat dann auch musikalische Früherziehung für Kleinkinder begonnen und macht Kurse seit vielen Jahren und hat da ganz viel Kundschaft auch in München-Trudering und bringt kleine Kinder in Berührung mit Musik, in die sie mit denen singt und ein Chor und was weiß ich. Also, da gibt es also viele Möglichkeiten. Und ich finde es das wunderbar, dass beide Töchter auch ihren eigenen Weg gegangen sind und ihre Ehemänner, der eine ist Anwalt, spielt aber wunderbare Gitarre, und der andere ist im IT-Bereich absolut führend. Und ich finde das glücklich, dass diese Familie sich, die wie praktisch bei uns ja nicht denkbar war, wir waren 10 Jahre verheiratet, ohne diese Vorstellung einer eigenen Familie. Und dann hat sich das plötzlich dann ergeben und über viele Jahre entwickelt. Und heute stehen wir an einem Punkt, wo man sagt, gut, dass sich das also entwickelt hat.
Ja, und vor allem auch aus Zeiten, die ja, Sie haben das am Anfang gerade schon gesagt, ja wirklich nicht einfach waren. Also man spricht dazu zu Recht auch von Zeiten, wo man ums Überleben kämpfte, darüber, dass
Natürlich.
man sozusagen einfach was zu essen hatte, ein Dach über
Ja.
dem Kopf, nicht froh. Das darf man ja nicht vergessen. Und dann wird der Sohn eines Oberpostdirektors, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird dann Musiker. Das Saxophon war es aber noch nicht am Anfang, oder?
Doch.
Ach so,
Ja,
das war.
das hat sich ja vorher ergeben, dass ich Sopransaxophon dann auch Klarinette und neben dem Klavier natürlich, und dass ich dann Ende der 50er Jahre dann auch Tenor, so Alt- und Tenorsaxophon spielte und dann eigene Band gegründet habe und dann eben anfing auch zu komponieren. Daraus hat sich das Eigentliche dann ergeben. Mir war von vornherein klar, wenn ich jetzt nur das Standardrepertoire der Jazzmusiker immer wieder spiele und aufnehme, das wird nicht reichen, sondern man muss schon ein eigenes Gesicht entwickeln. das einen erkennbar macht, durch eben eigene Kompositionen und eigene Konzepte, wie man die Dinge angeht. Das habe ich sehr früh auch schon in Angriff genommen und es hat mir auch immer Spaß gemacht, muss ich wirklich
Aber
sagen.
man kann ja vor allem auch, ich glaube, man kann sofort hören, das sind Sie am Saxophon. Das möchte ich nicht nur behaupten, ich glaube, das ist einfach so. Man kann sofort hören, das ist Klaus Doldinger. Und das ist ja nochmal so eine ganz eigene Farbe, ein ganz eigener Ansatz, ein ganz eigener Ton, der natürlich auch sich durchzieht durch viele Kompositionen als, ja, als Faden, dem folgen ja dann auch viele Zuhörer und Zuschauer auf den Konzerten und so. Darauf wartet man natürlich auch. Ist Ihnen das klar, dass Sie so ein eigenes Ding da haben, was man auch wiedererkennt? Ich meine, Sie als Persönlichkeit natürlich, das ist klar, die Komposition, aber auch eben dieser eigene Ton, den Sie gefunden haben, oder?
Ja, aber das zeichnet ja nun viele Musiker aus, dass sie eben auch einen eigenen Sound entwickeln. Und gerade wenn man ein Blasinstrument wie Tenor, Saxophon oder Sopran spielt, bietet sich das geradezu an, wenn man dann gewisse Ideale hat, denen man auch erstmal gefolgt ist und dann sein eigenes Ding daraus entwickelt, dann spricht doch alles dafür, dass man auch erkennbar wird und bleibt, vor allem wenn man auch selber komponiert. Das war mir eigentlich schon sehr wichtig, da einen gewissen persönlichen Touch reinzubringen in meine Musik, die einen eben unverwechselbar macht, auf gewisse Art und Weise.
Aber wenn ich das sagen darf, Sie haben natürlich auch viel Musik komponiert, natürlich für Passport, da kommen wir noch drauf zu sprechen, oder auch für Ihr Klaus-Doldinger-Quartett und andere Geschichten. Sie haben aber auch komponiert dann als Musiker fürs Fernsehen, für Shows, für Galas, für Titelmusiken, für Fernsehserien. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Musiker das nicht gemacht hätten, weil ihnen das vielleicht zu klein war, vielleicht zu sehr Gebrauchsmusik oder sowas. Aber sowas haben Sie nie, das haben Sie nie empfunden,
Ich habe
oder?
das immer als Bereicherung, also ich habe das im Gegenteil immer als Bereicherung, Erweiterung meiner Erfahrung empfunden. Und mir war klar, dass ich, weil ich ja auch sehr früh schon in den USA war und erleben durfte, wie die Musiker dort um ihr Leben kämpfen, ums Überleben kämpfen und wie die aber auch auf breiter Basis sehr oft unterwegs sind, nicht wahr? Mit Filmen, mit Musiken etc. und unterschiedlichsten Auftrittsmöglichkeiten. Und das hat bei mir immer, eigentlich war das der ausschlaggebende Faktor, der mich dazu brachte, zumal ich diesen Konservatoriums-Background hatte, also Klassik natürlich, nicht wahr? Also insofern. Für mich war das völlig klar, dass ich, oder ich habe das auch als Auszeichnung empfunden, wenn mich mal jemand, sagen wir mal, der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, Karl-Heinz Strux, in jenen Tagen fragte, ob ich nicht mal Interesse hätte, ein Musical zu dirigieren. Damals war gerade Hello Dolly gefragt, das sollte die deutsche Erstaufführung in Deutschland in Düsseldorf am Schauspielhaus stattfinden. Na gut, da habe ich mich hingesetzt, hab das umarrangiert auf ein kleineres Orchester. Es gab deutsche Texte, es gab eine sehr gute Mitspieler, Schauspieler, Gilde, die da auch mitwirkte und dann haben wir sogar ein Album aufgenommen. Und der Regisseur des Ganzen war ein weltberühmter späterer Opernregisseur, der Jean-Pierre Ponnel, mit dem ich dann auch eine Freundschaft natürlich über viele Jahre hatte. Also diese Dinge, die so alternativ waren oder auch für Ballett zu arbeiten, für Tänzer oder Tänzerinnen, das hat mich immer wahnsinnig auch inspiriert und mir viel gegeben. Und man darf nicht vergessen, die Jazzgeschichte in den USA, die Leute, die komponiert haben innerhalb des Jazz, waren ja nicht ausschließlich Jazzkomponisten, sondern die haben auch für Bühnenshows in den USA halt gearbeitet, für Broadway-Shows, die Barbara Streisand oder was weiß ich. Das, ich habe mir viele Sachen dieser Zeit auch angesehen im Original und habe das auch bewundert, was für großartige Melodien damals entstanden. Also große Songs wie, was weiß ich, All the Things You Are oder Love a Man oder. Also es gibt ja ein riesen Repertoire auch von Stücken, die man im Laufe der Jahre, bei mir sind es bestimmt an die 200 Stücke, die man sich angeeignet hat und mit denen man auch immer wieder musiziert hat und die auch sicherlich inspirierend waren, überhaupt musikalisch sich weiterzuentwickeln.
Also Sie haben erlebt, dass man sich breit aufstellen muss, um auch irgendwie durchzukommen und das als Bereicherung empfunden, haben Sie gesagt. Ich stelle mir das so vor, damals in so einer Szene, auch gerade wo man beim Fernsehen, beim Theater, bei jungen Filmemachern im Gespräch war, dass es relativ, ich sag mal, hemdsärmlich zuging, dass man sagte, ich kenne da einen oder ich gebe dir mal die Telefonnummer oder ruf mal den Klaus Doldinger an, der macht dir das schon irgendwie. War das eine Zeit, wo man diese Freiheiten hatte? Also wo man nicht ein Testpublikum hatte für eine Musik, sondern sagte, ja, ich stelle mir es ungefähr so und so vor oder du kommst mal mit zum Drehen und guckst dir das ein bisschen an oder so. War das so eine Freiheit in diesem Metier?
Naja, ich gehörte natürlich der Nachkriegsgeneration an Und da war vieles im Umbruch. Es gab natürlich einige etablierte ältere Herrschaften, die da auch tätig waren. Denen war das möglicherweise ein Dorn im Auge. Aber in unserer Szene gab es viele von den jüngeren Leuten, die dann nachwuchsen, so in den 60er Jahren, wie der Volker Schlöndorff oder Klaus Lemke oder Fassbinder, die gehörten alle dazu. Und ich finde, das war auch eine wunderbare Zeit allein deswegen, weil eben da so viele Kräfte bei Werke waren, die auch nicht darauf Wert legten, ob da jetzt einer sich schon über Jahrzehnte bewährt hat, sondern die Interesse daran an einem hatten, weil sie wussten, der ist frisch und der macht was anderes und der wird mir schon was bringen. Ich selber musste allerdings dann immer wieder an mir arbeiten, weil ich hatte das ja alles nicht studiert, sondern bin ja Autodidakt in diesem Bereich Komposition und musste mir dann halt immer was einfallen lassen, was die Leute auch wirklich überzeugt hat und was mir auch selber Spaß machte. Also da kam viel zusammen, was mich dann auch im Weg gebracht hat. Aber ich bin auf der anderen Seite auch immer wieder ganz glücklich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich nicht irgendwie gepusht wurde von irgendwelchen Agenturen oder was weiß ich, sondern das waren immer Begegnungen, aus denen sich dann freundschaftliche Beziehungen entwickelt haben und die auch größtenteils bis heute gehalten haben.
Dieses Vertrauen, was da ja auch draus spricht, das hat sich ja in der Tat dann auch über mehrere Projekte gehalten. Also natürlich der Tatort, aber vor allem bei Wolfgang Petersen haben Sie ja schon einer von uns beiden gemacht und später natürlich Das Boot, logischerweise. Und daraus, aus dem berühmten Soundtrack für Das Boot von Wolfgang Petersen nach dem Buch von Lothar Günther Buchheim, wollen wir jetzt natürlich ein bisschen was hören. Das Boot, die Musik von Klaus Doldinger. Musik aus dem Film Das Boot, komponiert von Klaus Doldinger, im Talk auf NDR Info. Herr Doldinger, wie ist das damals gewesen? Wie ist die Zusammenarbeit gelaufen? Hat Wolfgang Petersen einfach gesagt, Klaus Doldinger könnte doch die Musik machen? Oder wie waren Sie in das Projekt eingebunden?
Ja, das, wie schon erwähnt, das war einer von uns beiden. Das war aber auch einer Zufall. Ich hatte eine Nachbarin da, wir wohnen ja, sind ja seit 68 Wahlbayern geworden. Also meine Frau wollte auch unbedingt gerne den Alpenblick in nächster Nähe haben. Und einfach haben wir dann beschlossen, wir ziehen nach Oberbayern in ein Dorf. Und eine Nachbarin, das war eine Theater-Schauspielagentin. Margit Dillerberg, und die ruft mich dann eines Tages an und sagt, Herr Klausi, da ist einer, der ist aus Emden, ein junger Mann, den möchte ich kennenlernen, magst du mal treffen? Das ist der Wolfgang Petersen, und da macht er gerade seinen ersten Kinofilm. War zwar schon bekannt über verschiedene Fernsehproduktionen, aber ich habe das nicht so wahrgenommen. Jedenfalls, na gut, da habe ich ihn kennengelernt. 1973 war das und da kam der Film einer von uns beiden auf uns zu. Und somit habe ich dann eigentlich den Wolfgang kennengelernt, zusammengearbeitet, habe verschiedene andere Projekte gemacht, unter anderem übrigens auch dieses Projekt, dieser Film, den er gerade nochmal wieder neu aufgegriffen hat, Vier gegen die Bank, hat er jetzt ja mit Starbesetzung in Berlin gedreht, was ich sehr lustig finde. Zudem hatte ich auch die Musik gemacht und somit hatten wir uns angefreundet, wir haben gut zusammengearbeitet und dann kam eben die Bavaria auf ihn zu und sagte, wir haben da dieses Projekt von Lothar Günther Buchheim, Das Boot. Und ja, da wurde ihm das anvertraut und der sprach mich natürlich dann auch sofort an. Ich habe den Roman gelesen, dann kriegte ich dann seine Drehbuchbearbeitung. Also gut, darüber kann ich jetzt eine Stunde referieren, aber es war jedenfalls alles mehr spielerisch aus dem Hier und Jetzt und so hat sich das dann ergeben.
Eine Musik wie die für Das Boot habe ich nie wieder bekommen, hat Wolfgang Petersen gesagt. Das ist doch ein tolles Kompliment, oder?
Ja, das wünscht man sich natürlich. Aber es war damals ganz unbewusst, na klar, dass sich das Ganze so ein gewissen Eigenleben auch entwickelt hat, weil es war ja halt so, dass der Wolfgang war sehr engagiert, war sehr mit seinen Schauspielern auch unterwegs und der hatte auch gar nicht viel Zeit. Also im Studio kann ich mich nicht erinnern, dass da mal eine Studio-Session dabei war. Und wir haben ja viele Stunden im Studio verbracht. Nee, wir haben uns so privat getroffen, da habe ich im Klavier was vorgespielt, haben ein paar Demos vielleicht gemacht und so hat sich das eine aus dem anderen halt immer wieder entwickelt. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, die Charakteristik der Musik, wie ich das mit anderen Regisseuren, wenn es gewünscht war, hier und da auch gemacht habe. Aber es ist insgesamt eben eher auch aus einer gewissen, ja, Gefühlssache heraus entstanden. Und das ist für mich immer ein ganz we wesentliches Moment in meiner Musik gewesen. Also nicht so sehr kopfbetont zu arbeiten, sondern vom Herzen her.
Kam nach dem Boot, das war ja nun wirklich ein Welterfolg und für viele Schauspieler auch und auch für den Regisseur natürlich eine Eintrittskarte in eine ganz große Filmwelt. War das bei Ihnen nicht auch so, dass dann Anfragen aus Hollywood kamen?
Ja, gut, das hat sich später so einiges ergeben. Die kam auch der Vorschlag, mit der Familie nach Los Angeles zu ziehen. Ich hatte natürlich dort auch schon gespielt und war da schon verschiedene Male. Aber mir hat das also nicht so diese amerikanische, sagen wir mal, die Art und Weise dort zu leben, das hat mir eigentlich nicht so wahnsinnig gefallen. So sehr ich auch das Amerikanische immer sehr mochte, aber dann nun zu leben alternativ zu Deutschland, das hätte ich mir nicht vorstellen können, weil wie bei uns dieses Umfeld gewährt einem künstlerisch begabten Menschen doch mehr noch an Freiheiten. Also ich kann machen, was ich konnte immer machen, was ich wollte. Ich konnte Werbespots vertonen oder zu anspruchsvollen Dokumentationen fürs ZDF habe ich eine ganze Menge gemacht.
Ja, für Guido Knopp,
Guido Knopf
Dokumentation.
war,
Ja.
ja, das waren wesentliche Begegnungen. Und USA wäre das alles in der Form nicht möglich gewesen. Da wird man getrimmt auf eine Art von Erfolgsschiene und das macht man natürlich dann vielleicht sein ganzes Leben lang, während ich hier auch spielen konnte, jedes Jahr mindestens 30 bis 100 Konzerte und Platten machte. Und das war in der Form in den USA nicht möglich gewesen. Und vor allen Dingen, sagen wir mal, die räumlichen Bedingungen sind anders. Ich weiß nicht, wenn man in Los Angeles dann von A nach B will, fährt man oft mal gleich stundenlang mit dem Auto oder was weiß ich. Das ist ja bei uns völlig anders. Also insofern habe ich das ganze Umfeld auch immer wieder bevorzugt. Ich hätte mir eigentlich nicht vorstellen können, mit meiner Familie dann in den USA zu leben.
Ist ja
Es sei denn, vielleicht
ja.
in New York. Also mein Sohn lebt ja dann schon viele Jahre in New York und liebt dieses Leben, was ich auch verstehen kann. Aber gut, das war für das, was ich musikalisch mache, eigentlich dann trotzdem nicht der richtige Ort.
Sie haben das ja schon sehr, sehr gut beschrieben, was Sie dann eben hier machen konnten auch und auch die ganze Zeit gemacht haben. Da waren ja auch Sachen, die Ihnen nicht nur Spaß gemacht haben, die sicher auch eine gewisse Verpflichtung waren. Also natürlich Passport, darüber müssen wir
Klar.
unbedingt sprechen. Eine Formation, die es in wechselnden Besetzungen jetzt seit, ich glaube, über 45 Jahren gibt. Ist das richtig?
1971 war das Gründungsjahr. Davor gab es Klaus Doldinger Quartett bis 68. Dann gab es 2 Jahre lang ein Projekt, das hieß Motherhood. Da gab es auch 2 LPs. Eine habe ich sogar mal gesungen. Und da Udo Lindenberg übrigens auf Englisch sogar und auch schon mal getrommelt. Und daraus entstand dann das Passport-Projekt mit Udo und dem Jimmy Jackson an der Orgel, dem Lothar Maid, Bass und einem zweiten Saxophonisten, den ich immer sehr mochte, der Olaf Kübler, mit meinem zwei Tenorsaxophon zusammenklingen natürlich ganz toll. Also das war eine schöne Zeit auch. Aber diese Band, merkwürdigerweise diese Urbesetzung von Passport, hat nur ein halbes Jahr gehalten. Die Platte kam raus, machte einen riesen Rabauken-Erfolg, aber dann war schon irgendwie, jeder meinte, er muss sein eigenes Ding durchziehen und Udo wollte sowieso dann lieber mal singen. Und insofern, aber ich hatte innerhalb von 1,5 Wochen die nächste Band schon beieinander, Second Passport. Und dann kam die Besetzung der 70er Jahre mit Kurt Kress, Wolfgang Schmid und dem Christian Schulze. Und das war eine unheimlich tolle Zeit, so von 72 bis 78, wo wir dann auch in Brasilien spielten und Fernost und was weiß ich. Also ich muss sagen, diese Jahre, wenn ich sie mir so aufblättere, ich kann es selber kaum glauben.
Und um ein bisschen Aroma von Passport einzufangen und vielleicht wieder wachzurufen, hören wir jetzt auch ein bisschen Musik aus dieser Zeit, Klaus Doldingers Passport.
Thank you.
musikalische Erinnerung, Passport von und mit Klaus Doldinger, unserem heutigen Gast im Talk auf NDR Info. Man denkt ja, dass hinter auch dem Bandnamen Passport ein Konzept steckt, nämlich dass man eben, wie das eben auch ihr offenbar auch ihre Einstellung ist, bei der Musik Grenzen überschreitet, durch fremde Länder reist. Sie haben von Südamerika gerade schon gesprochen. Ich weiß, dass Sie auch im Maghreb unterwegs waren und da gibt es ja auch Aufnahmen davon, dass Sie immer auch hungrig oder zumindest neugierig waren auf andere Kulturen. Das hatte eine gewisse Durchlässigkeit immer und natürlich haben auch die Besetzungen gewechselt, aber ja ohne, dass es irgendwie groß, natürlich ist es immer sicher auch eine Veränderung gewesen, aber ohne ein großes Drama. So, das hat sowas, das wie ein lebender Organismus. Empfinden Sie das auch so?
Das ist schön gesagt, ja. Also so habe ich es auch empfunden. Es gab selten mal Auseinandersetzungen, wo man sich gestritten hätte. Das war immer freundschaftlich und mit den meisten bin ich auch heute noch irgendwie befreundet. Also ich meine, mehr kann man nicht erwarten als Musiker, als Freelance-Musiker. Ich meine, das macht natürlich den ganzen großen Unterschied. Ich war niemals irgendwo in einem festen Vertrag, sondern ich war immer freischaffend. Und klar, es sind natürlich andere Lebensbedingungen, das wird leider immer übersehen. Die sehen natürlich die Erfolge, aber das war ein Erfolg, den man jetzt nicht aufgrund einer Festanstellung irgendwo, der einem zuteil wird, sondern ganz frei in unserer Landschaft unterwegs ist, das macht schon einen kleinen Unterschied. Auch vor allen Dingen merkt man natürlich das, wenn man älter wird und später, wo die Herrschaften, die jetzt fest sind bei Siemens oder Mercedes-Benz, dann ihre Rente haben. Das ist aber in unserem Fall überhaupt nicht die Möglichkeit und aus seinem Leben etwas zu machen, was auch im Alter einem noch zum Fortkommen und zum weiteren positiven Leben ermutigt. Das ist etwas, was eben darauf beruht, dass man sein Leben richtig vernünftig gelebt hat und auch verschiedene Dinge so betrieben hat, dass es auch Fortbestand hat. Und nicht, dass man, wie es leider manchen Kollegen und Kolleginnen gegangen ist, dann mit 50 abdanken muss.
Ja, aber Sie haben ja natürlich diese Offenheit, von der wir schon sprachen, auch wirklich gelebt, ausgelebt, also indem sie immer neugierig blieben, indem sie sich selbst auch so breit aufgestellt haben, was die Musik angeht. Und ich meine, wir haben das vorhin so ein bisschen gestreift, und ich möchte das nochmal betonen. Also Negresco mit Klaus Lemke, Baal von Volker Schlönhoff, erst vor einigen Jahren ja erst aufgeführt worden durch die Streitigkeiten mit den Brecht-Erben. Dann Wolfgang Petersen, die Zusammenarbeit, die unendliche Geschichte war ein großer, großer Kinoerfolg, für den sie auch gearbeitet haben, nicht nur für das Boot. Dann natürlich der Tatort, da habe ich am Anfang drüber gesprochen mit Ihnen. Da war aber, glaube ich, auch nicht abzusehen am Anfang, dass das eine so langlebige Geschichte ist.
Überhaupt, das waren 10 Teile geplant eigentlich.
Und, also, und das war auch eine Melodie, wo Sie dachten, ach, das könnte ungefähr so laufen? Oder ja. Wie muss man sich solche Arbeit vorstellen?
Ja, ich habe das Bild gesehen. Damals gab es auch noch kein Video. Ich habe einen Schneidetisch angeguckt. Und dann hatte ich diese Vorstellung, wie sich das dann später halt entwickelt hat. Also zum Bild passend jedenfalls. Und sagen wir mal so, ein Auftakt zu einem interessanten Krimi, der was weiß ich, eben nicht sehr statisch ist, sondern auch ein bisschen was rüberbringt. Ich hatte allerdings von vornherein mir nicht vorstellen können, dass das auch populär werden könnte. Ich habe erst nach 20 Jahren plötzlich erkannt, ach, das Stück, das ist doch toll, das müssen wir auf der Bühne auch mal spielen. Damit haben wir dann angefangen, gelegentlich diese Tatort-Melodie dann auch auf der Bühne zu spielen.
Aber das wird doch sicher viel Applaus geben dann, oder?
Ja, klar, das spielen wir als Zugabe in meisten Fällen.
Ja, aber allein wenn man schon mal guckt, die Auftritte reißen ja nicht ab. Sie haben ja verschiedene Formationen, mit denen Sie auch noch auf Tour gehen, verschiedene Pläne. Sie haben gerade eine neue Platte zu Ihrem 80., der ja bevorsteht, auf den Markt gebracht, mit sehr vielen, also mit Wegbegleitern, mit alten Freunden, denke ich eben auch mit Udo Lindenberg zum Beispiel, aber auch mit sehr viel jüngeren Musikern. Ich habe so das Gefühl, wenn Sie anrufen als Musiker, dann sagt man auf jeden Fall zu, oder? Sie genießen, ich glaube, eine große Integrität, eine große Sympathie in dieser Szene. Ist das so?
Das kann so sein, ja. Ich habe das jedenfalls immer als angenehm empfunden, wenn man auch wirklich Zuspruch hat aus der Kollegen-Ecke und wenn man zum Beispiel, es gibt Veranstaltungen, die sind ja eine reine, eigentlich Instrumentalband. Ich hatte zwar mal eine Sängerin auch in 80er Jahren mit dem Victoria Miles, aber eigentlich spielen wir Instrumentalmusik und dann kommt auch immer mal ein Veranstalter, der sagt, ach, könnt ihr nicht mal einen Sänger mitbringen? Und dann so kam man dann nicht mal auf Max Mutzke oder auf den Sascha. Und Udo, das war jetzt eine erstmalige Performance. das Stück, das er angeregt hatte, aufzunehmen. Der Kreis ist heiß, was ich erst bedenken hatte, dachte, oh Gott, da machen die Leute sich ja nur wieder mal lustig. Aber eigentlich ist das so witzig und gut geworden, dass ich mir sagte, eigentlich kann man dazu stehen. Aber dann auch Instrumentalisten wie der Nils Landgren, der als Posaunist wunderbar spielt, mit dem ich gelegentlich auch schon mal bei Sigi Loch Veranstaltungen gespielt hatte, der war jetzt mit einem Stück dabei, Soul Town, das ich aufgenommen habe 1969 für meine damalige Band Motherhood. Und dieses Stück hat ein amerikanischer Regisseur für seinen Film Ocean 13 verwendet. Das war also als Titelsong in den Titelmusiken des Nachspanns, haben die Rechte angekauft, was mich sehr gefreut hat. Und das lässt sich sehr gut spielen, deswegen habe ich es jetzt auch nochmal neu aufgenommen. Dann gibt es einen Gitarristen, den ich kennengelernt habe beim Sting-Konzert und den ich sehr gut, Marcus Miller, lebt in Südfrankreich und wir sind in Kontakt getreten irgendwie mal. Und da fragte er dann mal, warum man nicht mal was zusammen macht. Und da dachte ich mir, diese Platte, das ist wirklich der geeignete Punkt, wo wir mal zusammen musizieren können. Und da haben wir eins der wichtigsten Stücke meiner Filmkomponistenkarriere, haben wir nochmal neu aufgenommen aus der Unendlichen Geschichte. Das Aurin-Thema, das ich ja sonst mit der Band auch immer mal wieder spiele. Und hier war es ein schönes Vergnügen, dass der Marcus Miller dann den Gitarrenpart übernahm und mit uns im Studio musiziert hat. Im Übrigen ist diese Platte übrigens live entstanden. Ausschließlich Live-Musik an 4 Tagen, alles live eingespielt, was mir auch immer wieder einen besonderen Spaß macht, wenn die Jungs dann da zusammensitzen und man gemeinsam auch mal ein bisschen was isst und dann wieder mal musiziert und seinen Spaß hat. Und Kamerateam war auch da und demnächst läuft in der ARD sogar ein sehr schöner Film, der zum Teil auch dort aufgenommen wurde, über meine Live-Story am 8. Mai, glaube ich, 23.30 Uhr, soviel ich weiß. Ja, eine Beschreibung, 45 Minuten, Klaus Doldinger.
Ja, und auch daraus wollen wir nochmal einen kleinen Ausschnitt hören aus dem jüngsten Album von Klaus Doldinger. Das erwähnte Lied von und mit Udo Lindenberg, der ja in diesen Tagen auch einen runden Geburtstag feiert. Er wird 70 Jahre alt und hat gerade nochmal einen großen Erfolg mit seinem neuen Album erzielt. Der Greis ist heiß, heißt das Lied. Udo Lindenberg und Klaus Doldinger.
Der Kreis ist heiß. Oh, wie gut, dass keiner weiß. Der Kreis ist heiß, der Kreis ist heiß. Alte Männer sind gefährlich, denn die Zukunft ist egal. Alte Frauen sind begehrlich, denn es ist das letzte.
Reis ist heiß, Musik vom jüngsten Album von Klaus Doldinger mit vielen Gästen, unter anderem mit Nils Landgren, Max Mutzke oder wie gehört Udo Lindenberg. 2000 Lieder, 50 Tonträger, 4200 Auftritte in 50 Ländern, das ist eine sehr stolze Bilanz. Sind Sie ein bisschen stolz?
Nein. Also ja gut, was heißt, also ich muss mich deswegen nicht schämen. Also im Gegenteil, natürlich freut es mich. Klar, wenn ich mir meine Daten anschaue, denke ich, ja, erstaunlich. Aber ich frage mich immer, wo habe ich die Zeit eigentlich hergenommen?
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.